Ja, der Predigttext, wir haben es schon gehört, die Auferstehung des Lazarus ist ein bisschen länger. Das ist ja, ein recht umfangreiches Geschehen und deshalb wollen wir da in zwei Teilen drauf hören. Und ich lese den ersten Teil jetzt, das steht in Johannes 11, wer mitlesen möchte, ab Vers 1 und ich lese jetzt die ersten 19 Verse. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Da erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworteten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Ja, ein ganz, ganz spannender, ganz ermutigender Text, denke ich auch. Und ja, wir wollen einfach für das, was Jesus tut, was er kann, ihn loben mit dem nächsten Lied, solange mein Jesus lebt. Und dann sind wir gespannt auf die Predigt.
Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen an diesem doch besonderen Tag. Da steht die Auferweckung des Lazarus, wobei das heute in dem, was wir uns vornehmen wollen, eigentlich nur eine Randerscheinung ist, obwohl es ein ganz tolles Wunder ist. Aber es geht um was ganz anderes. Und das ist das, was Jesus auch klar machen will. Es geht darum, dass wir durch ihn Errettung haben können. Die Ewigkeit bei ihm haben können. Und nicht, wie wir heute an die Toten denken wollen, sondern wir haben eine Ewigkeit bei ihm. Und das ist das Zentrale. Und darum geht es eigentlich heute. Und wir haben ja heute einen Tag, Volkstrauertag. Erstmal ein bisschen dazu. Der Volkstrauertag wurde 1990 gegründet durch den Volksbund zum Gedenken an die Kriegstoten des Ersten Weltkrieges. Die erste offizielle Feierstunde fand 1922 statt im Deutschen Reichstag in Berlin. Heute ist der Volkstrauertag in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und er gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Der Gedenktag wird seit 1952 zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen. Als stiller Feiertag genießt der Tag besonderen gesetzlichen Schutz und bietet Gelegenheit zur Einkehr und zur Besinnung. Am Volkstrauertag gedenken wir der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Unter Gedenken versteht man, an das Vergangene und an die Opfer zu erinnern und zu verdeutlichen, welche grausame Zeit sie erlebten. Und vor allem an sie zu denken, aber auch um nachzudenken. Doch wenn wir die Geschichte uns anschauen, seit dem Ersten Weltkrieg, müssen wir die berechtigte Frage stellen: Hat der Mensch wirklich nachgedacht? Hat er dazugelernt? Die ernüchternde Antwort lautet leider wahrscheinlich nein. Denn was kam dann nach dem Ersten Weltkrieg? Es kam der Zweite Weltkrieg. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg folgten die Vertreibung der Deutschen aus den besetzten Gebieten, auch da mit vielen entsetzlichen Gräueltaten. Da kamen ca. 600.000 Menschen um, was auch oft verschwiegen wird. Dann der Abwurf der Atombombe auf Hiroshima und Nagasaki, was eigentlich gar nicht mehr nötig war. 100.000 Menschen starben unmittelbar und im Laufe des Jahres noch weiter 130.000 Menschen. Danach folgten noch viele weitere Kriege, der Koreakrieg, der Vietnamkrieg, Golfkrieg, Jugoslawienkrieg und ganz viele Bürgerkriege. Dann gab es den sogenannten Kalten Krieg, dann kamen Wirtschaftskriege, heute der Krieg in der Ukraine, das Massaker der Hamas, 7. Oktober. Und im Moment haben wir, so kann man nachlesen, über 150 gewalttätige Krisen in der ganzen Welt. In den Nachrichten stand: Krieg in Europa, kenternde Flüchtlingsboote, ein überhitzter Planet. Hiobs Botschaften wie diese dominieren die Nachrichten und lassen uns oft überfordert zurück. Jeden Tag erreichen uns neue Nachrichten aus Krisengebieten, jeden Tag tausende weitere Tote, jeden Tag weites Leid und jeden Tag das Gefühl, dass sich die Gewaltspirale immer nur in eine Richtung dreht, aufwärts. So konnte man lesen. Wo führt das überhaupt noch hin? Antworten, auf die man sich wirklich verlassen kann, gibt nur Gott im Himmel. Gibt uns durch sein Wort, durch sein geheiligtes Wort, die Bibel. Gottes Wort will uns auch die Augen öffnen für viele Sachen in der Welt. Auch für das Böse und das Böse im Menschen. Die Bibel enthält auch Prophezeiungen in die Zukunft hinaus, die wir ernst nehmen sollten. Jesus sagte zum Beispiel in Matthäus 24, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Oder wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, sollten wir hellhörig und sollten nachdenklich werden. Und das ist auch immer ein Punkt, der uns immer wieder motiviert, von den Gideons auch rauszugehen, den Menschen das Wort Gottes zu bringen, damit sie erfahren, damit sie auch die Offenbarung mal lesen, damit sie auch wissen, was auf sie zukommen wird. Der heutige Text sagt uns etwas über Trauer und Trauerbewältigung, Tränen und Weinen, aber auch über Glaube, Freude, Hoffnung und über eine wunderbare Zukunft. Drei Punkte heute. Erstens, Überwindung von Trauer. Zweitens, die Tränen des Herrn. Und drittens, die Auferstehung. Erster Punkt, Überwindung von Trauer. In Vers 17 steht, als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien, das sind so circa 3 Kilometer, weit entfernt. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Maria und Martha hatten ihren geliebten Bruder durch eine Krankheit verloren. Es herrschte große Trauer. Viele Menschen waren gekommen, um mitzutrauern, um ihnen Trost zu spenden. Die Schwestern waren dadurch in ihrem Schmerz und ihrer Trauer nicht allein. Was ist eigentlich Trauer? Ich habe es mal nachgelesen, und zwar, Trauer dient dazu, sich an die unwiderruflich verändernde Lebenssituation anzupassen. Trauer ist nicht angenehm, aber ein wichtiger Teil des Lebens. Als Kehrseite der Liebe ist sie die Reaktion auf das Ende einer sinnerfüllten Beziehung. Die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen muss verarbeitet und bewältigt werden, da unverarbeitete Trauer unter Umständen psychische Auswirkungen haben kann. Dietrich Bonhoeffer hat das in einem Gedicht ganz toll ausgedrückt. Und zwar, er sagt darüber, je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie ein Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Man muss sich hüten, in der Erinnerung zu wühlen, sich ihnen auszuliefern. Wie man auch ein kostbares Geschenk nicht immerfort betrachtet, sondern nur zu besonderen Stunden und es sonst nur wie einen verborgenen Schatz, dessen man sich gewiss ist, besitzt, dann geht eine dauernde Freude und Kraft von dem Vergangenen aus. Ganz toll hat er es ausgedrückt. Trauer sollte mit der Zeit verarbeitet werden, damit sie nicht zur seelischen Dauerbelastung, vielleicht zur psychischen Störung wird. So wie es in einem tragischen Fall geschehen ist. Da hat sich ein junger Mann das Leben genommen, vor einigen Jahren, ist vom Dach gesprungen. Die Eltern haben es miterlebt. Es gab keinen Abschiedsbrief. Und die können bis heute nicht verstehen, warum. Die können bis heute nicht verstehen, was geschehen ist. Und bis heute quält sie diese Trauer. Und sie werden die Trauer nicht los. Und wie schnell ein Trauer und Leid ereilen kann, erleben wir eigentlich immer wieder auch in den heutigen Nachrichten. Da werden Menschen als Geißen gehalten, genommen, umgebracht, Menschen sinnlos getötet, Menschen sterben durch Unfälle, Drogen, Selbstmord und, und. Gerade wenn Menschen in Not sind, sei es als Betroffener oder Hinterbliebener, braucht man Hilfe. Man braucht Halt, braucht man Hoffnung, braucht man jemanden, zu dem man kommen kann und der einem wieder Frieden und Ruhe geben kann. Und das ist der Herr Jesus Christus. Die Familie, wo sich der junge Mann umgebracht hat, da ist der Glaube nicht zu Hause. Deswegen haben sie diese Hoffnung nicht. Aber der Herr kann einem diese Hoffnung geben. Der kann einem wieder Frieden geben. Der kann einem wieder Ruhe geben. Durch ihn wird Trauer und Leid ertragbar. In den dunkelsten Stunden unseres Lebens, so kann man nachlesen, wenn der Schmerz des Verlusts uns zu überwältigen droht, gerade dann ist Gott bei uns. So berichten viele Christen immer wieder. Der Verlust eines geliebten Menschen ist eine der größten Herausforderungen, die wir in dieser gefallenen Welt erleben. Doch inmitten unserer Trauer können wir auf die ewige Verheißung Gottes bauen. Und dazu gibt es eine ganz besondere Geschichte von einer Frau Link, überschrieben mit die Geschichte, ich vergab den Mörder meiner Tochter. Sie ging im Prinzip durch die Hölle hier auf Erden. Denn, das war Neujahrsfeier 2000, starb ihre Tochter grausam. Sie wurde umgebracht, auf dem Rückweg nach Hause missbraucht und wirklich ganz brutal dahin gemeuchelt. Die Frau Link und ihre andere Tochter Nadine wurden dadurch krank vor Trauer, vor Schmerz, Schlafträume, Schlafstörungen, Albträume, körperliche Krankheiten. Sie wollten nur noch sterben, bis hin zu Selbstmordversuch, 2 Jahre nach dem Tod von der Steffi, die umgebracht wurde. Frau Link kam dann zum Glauben durch das Lesen in der Bibel. Sie ging in eine lebendige Gemeinde. Und dort fand sie wieder Halt. Die Lektüre der Bibel hat Frau Link hat für sie Folgen. Sie fragt sich, ist ihre ermordete Tochter bei Gott? Sie bekam die Antwort durch ihn. Sie sah in einer Vision Steffi vor sich, es ging ihr gut. Und sie fand auch plötzlich eine Bibel, die Steffi gehabt hat. Es war eine Bibel der Gideons. Auf der letzten Seite hatte sie ihren Namen reingeschrieben und bezeugte damit, dass sie an Jesus glaubt. Und dadurch bekommt die Frau Frieden. Und jetzt ist es ein Anliegen von der Frau Link, dem Mörder zu vergeben, um Ruhe im Herzen zu bekommen. Und dann erfährt sie 9 Jahre später, dass dieser Mörder sich in der Nähe einem Gefängnis befindet. Da geht sie hin. Der Mörder liegt nur noch schwer krank, hat nur noch wenige Monate zu leben oder Wochen. Und dann vergibt sie diesem Mann. Und das war so bewegend, dass um sie herum Menschen zum Glauben gekommen sind. Das hat sie auch niedergeschrieben. Das Buch kann man lesen und es lohnt sich zu lesen und auch diese Frau mal persönlich zu hören, wo sie durch den Glauben die Trauer, die sie fast umgebracht hätte, überwunden hat und wieder Frieden und Ruhe bekommen hat durch Jesus Christus. Eine ganz tolle Geschichte. 2. Punkt, die Tränen des Herrn. In unserem Text 33 bis 35 steht, als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden mit ihr gekommen war, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr denn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Die wahre Liebe des Herrn ist so groß, dass wir sie nicht begreifen können. So ist es auch hier, als der Herr Jesus Christus weinte. Er wusste doch, dass er Lazarus gleich auferwecken würde. Er wusste, dass alles wieder gut werden würde. Was hätten wir an seiner Stelle jetzt getan? Ich hätte wahrscheinlich gesagt, hey Leute, alles halb so schlimm. Gleich erlebt er ein Wunder, der wird gleich wieder aufwachen. Doch Jesus fühlte in dem Moment ihre Trauer. Er sah ihre Tränen und jetzt trauerte er mit ihr, mit ihnen. Eine andere Übersetzung drückt es deutlicher aus, und zwar als Jesus sah, wie sie weinte, wie auch die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, fühlte er sich im Geist heftig bewegt und erschüttert. Er war erschüttert und weinte mit. Kennt ihr den Satz, lachend ist ansteckend? Wenn andere um ein Herz sich lachen, steckt das an und unwillkürlich lacht man mit. So ist das auch mit traurigen Nachrichten. Denken wir beispielhaft an Menschen, die von ihrem schlimmen Schicksal erzählen und das dramatisch und mitfühlend rüberbringen. Da leiden die Zuhörer mit. Man sieht dann Tränen in den Augen der Zuhörer. Ein Kommentator sagt zu dem Vers, die Tatsache, dass Jesus weinte, war ein Beweis seines Menschseins. Er vergoss echte Tränen der Trauer, als er die schrecklichen Folgen der Sünde an den Menschen sah. Die Tatsache, dass Jesus angesichts des Todes weinte, zeigt, dass es nicht ungebührlich ist, wenn Christen weinen, wenn ihnen ihre Lieben genommen werden. Doch sollen Christen nicht so trauern wie andere, die keine Hoffnung haben. Die Juden sahen in den Tränen des Menschensohnes einen Beweis seiner Liebe zu Lazarus. Natürlich hatten sie damit recht, doch er liebte auch sie mit einer tiefen und unsterblichen Liebe, wobei viele dies nicht erkannten. Und das nicht einzigste Mal, wo Jesus weinte. Zum Beispiel in Matthäus 9 war es auch so, als er aber die Volksmenge sah, fand er Mitleid mit ihnen, es jammerte ihn, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten waren. Er jammerte darum. Oder in Lukas 19, als er der Stadt näher kam und die Stadt Jerusalem, das war beim Einzug, sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, so sagt er weiter, denn es werden Tage über dich kommen, deine Feinde einen Wald um dich aufschütten, dich ringsum einschließen, von allen Seiten bedrängen, und sie werden dich dem Erdbogen gleich machen und deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hattest. Das erschütterte ihn ganz enorm, sodass er über Jerusalem, über sein Volk weinte. Ein Kommentar sagt dazu, man halte hier ein wenig inne, um über die Tränen unseres Heilands nachzudenken. Lasst uns zu Christi Füßen sitzen, wenn wir das Geheimnis seiner Tränen kennen und die Sünden sowie Leiden der Stadt und des Landes wahrnehmen und auch über sie weinen. Lasst uns heute inne werden, zu den Füßen des Herrn sitzen und über die Tränen des Herrn nachdenken und mit ihm trauern über die Gottlosigkeit und Verlorenheit in der heutigen Welt. Und weil noch so viele Menschen den Herrn Jesus Christus ablehnen. Das erleben wir immer wieder, wenn wir Bibeln verteilen, wie viele sagen, nein, will ich nicht, brauche ich nicht, lass mich damit in Ruhe. Auch darüber weint der Herr. Dritter Punkt, die Auferstehung. Und jetzt wird's toll. Jetzt kommt die beste Botschaft. Jetzt kommen wir zu der Schlüsselstelle des Textes überhaupt. Die Verse 25 bis 27. Und die gibt auch eine Frage, was kommt nach dem Tod? Denn Jesus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn wir bei unserem missionarischen Einsatz immer wieder erleben, dass oft Menschen gar nicht wissen, was nach ihrem Tod überhaupt kommt. Sie verdrängen es, sie wollen es gar nicht wissen oder sind davon überzeugt, es kommt nichts mehr. Doch nach dem Tod geht's weiter. Es kommt die Ewigkeit. Und zwar die Auferstehung für jeden. Egal, ob er gut oder böse ist und dann das endgültige Gericht. Auch dem Text, auch wenn er jetzt hart ist, müssen wir uns mal stellen. Und zwar in der Offenbarung. Da lese ich ein paar Verse. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt von Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor seinem Angesicht flohen die Erde und der Himmel, und es wurde kein Platz für sie gefunden. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gemäß gerichtet ihrer Werke entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet an jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen, das ist der zweite Tod. Wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Gottes endgültiges Gericht aber für die ungläubigen Menschen, die ihn und seinen Sohn Jesus Christus verachten oder verachtet und abgelehnt haben. Deren Strafe ist, und das ist schlimm, ist die Hölle. Sie wird hier als Feuersee beschrieben, welches Luther mit feuriger Pfuhl übersetzte. Der Jesus hat es auch in Markus gesagt, Hölle, das ist das unauslöschliche Feuer, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das jüngste Gericht wird gerecht, aber gnadenlos sein, gnadenlos, weil jetzt noch Gnadenzeit ist. Und die Gnadenzeit sollten die Menschen jetzt ausnutzen. Denn es gibt einen Weg aus dem Dilemma herauszukommen, und das ist der rettende Glauben an den Herrn Jesus Christus. Und genau das sagt Jesus Christus zu Martha. Denn er sagt ja in Vers 25, 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ein Kommentator sagt, zu dieser Zeit wird es zwei Gruppen von Gläubigen geben. Einmal wird es diejenigen geben, die im Glauben vorher gestorben sind. Und dann gibt es außerdem jene, die zu der Zeit seiner Wiederkunft noch leben. Zu den Ersten kommt er als die Auferstehung, zu den anderen als das Leben. Das bedeutet, dass diejenigen Gläubigen, die vor der Wiederkunft Christi gestorben sind, aus den Toten auferweckt werden. Die zweite Gruppe, das sind diejenigen, die bei der Wiederkunft des Erlösers leben, an ihn glauben, werden nicht sterben in Ewigkeit. Sie werden in einem Augenblick in einem Nu verwandelt werden, mit denen, die aus den Toten auferweckt worden sind, in die himmlische Heimat gebracht werden. Und das ist etwas ganz Tolles, dass wir dann in Ewigkeit bei dem Herrn leben können. Dass wir dann nicht verloren gehen. Dass wir dann nicht im Gericht sein werden. Und das ist die beste Botschaft, und die kann man raustragen. Doch Jesus Christus fragt die Martha, glaubst du das? Und das ist die alles entscheidende Frage, die jeder selbst für sich beantworten muss. Ich muss die beantworten, du musst die beantworten. Glaubst du das? Und jetzt kommt das Besondere an Gott, er zwingt dich zu nichts. Du kannst dich frei entscheiden, ob du glauben willst oder nicht. Wenn du dich gegen ihn entscheidest, kannst du machen. Dann sagt der Herr in Johannes 8, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Das heißt, der nicht glaubt, ist verloren. Doch wenn du an Gott und seinen Sohn Jesus Christus glaubst, dann vergibt er dir alle deine Schuld. Egal wie schlimm es auch gewesen ist. Denn er sagt in Johannes, in 1. Johannes im Brief steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller unserer Ungerechtigkeit. Johannes 5, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ist das nicht die beste Botschaft der Welt? Vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und wir können bei ihm sein in Ewigkeit. Es muss keiner verloren gehen. Jeder kann die Ewigkeit im Himmel bei dem Herrn verbringen. In seiner Herrlichkeit, in seiner Liebe, in seinem Licht. Und diese Gnade kann jeder haben umsonst und ohne Verdienst. Ist das nicht wunderbar? Durch den Glauben an den Herrn kann ich zu ihm kommen, so wie ich bin. Er reinigt mich von aller meiner Schuld. Er gibt mir mehr, als ich brauche. Er gibt mir Halt. Er gibt mir Sicherheit. Er trägt mich, wenn ich zu schwach bin. Er rettet mich aus der Fallgrube der Sünde. Er öffnet mir die Augen. Er lässt mich in seinem Licht gehen. Er gibt mir ein erfülltes Leben. Er gibt mir Zufriedenheit. Er gibt mir Zukunft, Hoffnung und die Errettung von dem Gericht. Und mich persönlich hat er auch nie überfordert. Er nahm mir auch immer alle meine Bedenken, ihm zu folgen und ihm zu dienen. Da hatte ich Bedenken am Anfang. Wo soll das hinführen? Was will er von mir? Die hat er mir alle genommen. Und seitdem habe ich so eine unheimliche Zufriedenheit, weil ich seine Liebe spüren kann. Und wir dürfen seine Liebe weitergeben an andere. Und das hat auch die Frau Link getan. Und jetzt kommt das Beste. Der Mörder bat um Vergebung seiner Schuld. Sie hat ihm nicht nur vergeben, er wurde auch noch gerettet. Er hat den Herrn Jesus Christus um Vergebung gebeten. Er glaubte in seiner letzten Stunde. Ich weiß nicht, wie lange er dann noch gelebt hat. Aber das ist der Herr. Er gibt jedem die Chance bis zum Schluss. Im Psalm 9 steht, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, erzähle alle deine Wunder. Wenn wir mal nachdenken, ich glaube, viele von euch haben schon Wunder erlebt. Und die können dir erzählen. Der will auch, dass wir anderen davon erzählen. Und zum Schluss noch Psalm 18, darum will ich dir danken, Herr, unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Wir wollen noch mal sagen, er hat den Lazarus auferweckt. Welch ein herrliches Wunder, welch einen herrlichen Herrn haben wir. Amen. Und zum Schluss noch, wer kann, bitte aufstehen, und dann möchte ich noch beten. Ja, Jesus Christus, du bist so herrlich, du bist so wunderbar. Und genauso wie du damals gewirkt hast, du hast sogar Tote auferweckt, so wirkst du auch heute. Du steckst jedem die Hand entgegen und sagst, komm zu mir. Du willst, dass Menschen errettet werden und das ist so herrlich. Und dafür danken wir dir, dass du nicht aufhörst, deine Liebe an die Menschen weiterzugeben. Amen.